Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Bibelkundler, diejenigen, die Bibelkunde besuchen. Guten Morgen. Ich habe heute auch Privileg, hier zu stehen und Wort Gottes zu verkündigen. Vielleicht scheint das von außen, das ist ganz leicht für mich, aber glaub mir, ich zittere und meine Hände sind nass. Das ist immer so, weil wenn man, sobald ich mich hier befinde und sitzt eine große Menge von Menschen. Ich glaube mal, jeder Prediger fühlt sich so, deswegen mein Wunsch ist, vielleicht betet ein oder andere jetzt mit kurzen Sätzen, dann sagt Gott, hilf ihm, dein Wort zu verkündigen. Ich habe heute extra einen langen Text ausgesucht, weil ich möchte, dass wir zur Gemeinde mit eigenen Bibel kommen. Diejenigen, die jetzt von Wand ablesen werden, die werden vieles vielleicht nicht so nachvollziehen. Weil ich möchte, dass wir eigene Bibel lesen, dass wir aus eigener Bibel lesen, studieren und Wahrheiten entnehmen. Weil wenn wir unsere Bibel jetzt vorhand haben, habt ihr Bibel mit? Wer hat Bibel mit? Kann jetzt aufschlagen. Wenn wir jetzt Bibel aufschlagen und diesen großen Text hier sehen, dann werden wir auch Zusammenhänge sehen. Warum? Wieso? Und weswegen passiert diese Geschichte? Da sind so viele Fragen, die wenn ich mal, sag mal so, von Wand ablese, ich komme nie auf diese Fragen. Nie kommt ihr auf diese Fragen, wenn ihr diesen Text nicht vor Augen habt, wenn ihr Zusammenhänge nicht seht. Bringt eure Bibel mit. Das ist Liebesbrief Gottes an uns allen. 66 Liebesbriefe Gottes, der er für uns geschrieben hat. Deine Schwester hat heute gebeten, wie viele Bibeln haben wir? Wie viele Menschen haben dafür gesorgt, dass wir jeder von uns eigene Bibel hat? Und die liegen oft bei uns zu Hause da und werden gelegentlich gelesen. Ich kenne euch alle nicht. Aber viele Christen, leider viele, lesen gelegentlich eigene Bibel. Smartphone, PowerPoint oder sonst irgendwas oder hören irgendwelche Audiopredigten. Ist alles gut. Aber was ist mit meiner Bibel, die ich liebe? Da, wo meine Bemerkungen stehen, da, wo Jesus zu mir persönlich spricht, da, wo ich weiß, okay, ich weiß, wo man irgendwo links oben steht, dieses Wort, steht dieses Vers, ich brauche diesen Trost. Ich weiß nicht, wo in meinem PowerPoint Trost Gottes steht, keine Ahnung, aber in meiner Bibel weiß ich, wo mein Trost steht, wo mal Jesu Worte stehen. Ich weiß, wo seine Ermahnungen stehen. Schlag bitte mit mir auf Markus Evangelium 8. Kapitel. Das ist mittig Markus Evangelium. Markus Evangelium ist kürzeste Evangelium von allen vier Evangelium. Eigentlich haben wir in der Bibel 5 Evangelium. Und genau zu sagen, wir haben ein Evangelium in der Bibel. Und dieses Evangelium und dies befindet sich im Römerbrief. Von 1. Kapitel bis Ende 8. Kapitel ist Evangelium von Paulus. Paulus erklärt sein Evangelium und Evangelium von Christus. Die 4 Evangelien beschreiben Jesu Leben oder Leben von Jesus. Wie er gelebt hat, wie er geboren wurde, Prophezeiungen, was er getan hat, warum, weswegen und wieso. Er gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und so weiter. Und Markus ist das kürzeste Evangelium. Nur 16 Kapitel, ja? Richtig? Nur 16. Wenn wir ein Kapitel pro Tag lesen, 16 Tage, ist fertig. Markus Evangelium, 2 Kapitel pro Tag, 2,5 Kapitel pro Tag, eine Woche. Wir sind durch. Was sehr interessant ist, dass Markus Evangelium sehr intensiv ist, sehr dynamisch ist. Wenn ihr Markus Evangelium liest und auf Deutsch, also nimmt einen Bleistift und auf Deutsch ein Wort oder Wörter aus dieser Familie merkt, sogleich, sobald, sofort, aufgestanden, gegangen, der sitzt ein paar Verse und steht auf und geht, sogleich, sobald, sofort, der ist immer in Bewegung. Er bewegt sich immer, er sitzt nirgendwo lange Zeit, immer in Bewegung. Deswegen ist Markus Evangelium sehr spannend ist. Wenn ihr beginnt, Markus Evangelium zu lesen, das wird sehr spannend. Keiner Stammbau Jesus, braucht man nicht. Das ist ganz anderes Ziel. Ich brauche nicht diese lange Geschichten, lange Worte, unverständliche Namen, braucht man nicht. Das ist ein anderes Ziel. Dienende Knecht Gottes. Er wird als dienender Knecht Gottes dargestellt. Und dienender Knecht Gottes hat kein Feiertage, keine Wochenende, kein Urlaub, keine Rente. Gibt's nicht. Er hat keine Zeit, sich hinzulegen und sich auszuruhen. Immer in Bewegung. Immer in Bewegung. Das ist Markus Evangelium. Sehr spannend. Versuch mal zu Hause zu lesen. Wir befinden uns genau in der Mitte. Und hier ist ein, sage ich mal so ein Brechpunkt oder so ein Knickpunkt oder so ein, wie sagt man so auf Deutsch, dass man Markus Fokus auf andere Sachen stellt. Vor dieser Geschichte wird beschrieben, wer heilt, wer Dämonen austreibt, wer ein Wundertäter ist oder wie sagt man auf Englisch, Miracle Maker oder wie Miracle Maker oder so. Also Wundertäter. Der tut Wunder. Wunder, Wunder, Wunder und Wunder und Wunder. Und ab hier geht Jesus Richtung Jerusalem. Er befindet sich in einem Gegend, völlig heidnischen Gegend. Caesarea und Philippi, das ist überhaupt nicht Jerusalem und nicht Judäa. Die Leute sind komplett anders. Und er befindet sich mittig in diesem Gegend. Und ab hier beginnt er nach Jerusalem zu gehen. Und ab hier sagt er erst einmal, dass er leiden muss. Dass er gekreuzigt wird und auferstehen soll. Erst einmal. Und dann sagt er noch einmal im 9. Kapitel. Und noch einmal im 10. Kapitel. Und wenn ihr zu Hause Markus Evangelium liest, merkt, was vorher und nachher geschieht. Eure Haaren, wenn ihr habt. Ich hab nicht, ja. Nicht so viele. Die werden hochstehen. So bei dir besonders, ja. Was reden die Jünger, nachdem er sagt, ich muss leiden, gekreuzigt werden, auferstehen? Wer von uns Erster wird in seinem Reich? Was ist das denn? Lies mal, und wie reagiert Jesus auf diese Worte? Sagt du, Johannes, schaut mal, also Kontext, mittelbar 10. Kapitel, 35. Vers. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Was möchtet ihr von mir? 37. Vers. Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Leute, ich bitte euch, ich gehe zu sterben. Habt ihr Mitleid mit mir? Versteht ihr überhaupt, was ich euch sage? Ja, verstehen wir, aber irgendwann werden wir auch verstehen. Ja, und dann 41. Vers. Die anderen 10 Jungen haben gesagt, Mensch, wir haben unsere Gelegenheit verpasst. Die zwei waren zuerst. Schaut mal, was da steht. 41. Vers, 10. Kapitel. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Mensch, die haben geschafft zuerst. Ja, das heißt, einer wird links und rechts und ich bin Zweiter und Dritter. Kapitel 9. 31. Vers. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und jetzt passt auf, Vers 34, genau weiter. Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Lies mal Markus Evangelium. Es ist nicht umsonst, wird so knapp, so dynamisch diese Wahrheiten da geschrieben. Das ist ein Zusammenhang. Jesus erklärt, wer er ist und Reaktion von Jünger und seine Korrektur. Seine liebevolle Korrektur. Wer mit Liebe korrigiert sie. Wer seine Korrekturen da schreibt. Sagt, Mensch, Leute, versteht ihr überhaupt etwas? Gar nichts. Überhaupt nichts. Und ich habe mir eine Frage gestellt. Alexei hat schon diesen langen Text gelesen, aus 8. Kapitel. Wir werden jetzt komplett nicht lesen, so Stück für Stück, Vers für Vers. Eine Frage, ob ich an gleiche Jesus, der hier offenbart ist, glaube oder nicht. Viele Leute glauben an Christus, an gleiche Christus. Viele glauben an Christus. Aber ob wir am gleichen Christus alle glauben oder hat jeder von uns eigene Christus, so wie damals die Jünger gehabt haben. Und wir fangen an, sofort 8. Kapitel, Vers 27. Und Jesus ging samt seiner Jünger hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Für wem haltet mich die Leute? Für wem haltet mich die Leute? Wisst ihr, welche Frage ich zuerst gestellt habe? Wenn wir Zusammenhang, wenn wir Kontext lesen, das kommt erste Frage. Wieso fragte sie? Wieso fragte er sie? Wisst ihr warum? Lest mal bitte 21. Vers. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr denn so unverständig? Er bezeichnet sie als unverständig. Was willst du von unverständigen Menschen hören? Was meinst du, Jesus, werden die unverständigen Menschen antworten? Und wenn ich unverständig bin, wenn du kommst zu mir oder du kommst zu mir und sagst: Ivan, du bist so unverständig, aber ich habe eine Frage zu dir, kannst du mir vielleicht beantworten? Welche Antwort erwartet er von dir, von unverständigen Menschen? Vorher bezeichnete sie überhaupt, dass sie keine Augen, keine Ohren haben, keine Augen haben. Ihr habt Augen und sieht nicht, ihr habt Ohren und hört nicht und ihr könnt auch nicht überlegen und nachdenken. Also verstandslos, also Unverständige, ohne Verstand. Warum stellt ihr denn eine Frage? Für wem halten mich die Leute? Jesu Frage erweckt die Selbstbewusstsein der Jünger. Nochmal, er befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem, so ungefähr 160 Kilometer von Jerusalem entfernt. 28. Vers, sie antworten für Johannes der Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wem haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus, du bist der Christus. Ab hier ändert sich Markus sein Evangelium, wie wir gesprochen haben. Jesus möchte den Jüngern Sicht von Jüngern über Messias zu korrigieren. Sie enttäuschen, um danach aufzubauen. Das ist auch interessant, wie Jesus mit uns arbeitet, oder Gott. Er enttäuscht uns oft. Und wenn wir enttäuscht sind, dann baut er uns auf. Dann sagt er: Klar, du sollst enttäuscht sein. Deswegen habe ich das gesagt. Aber ich habe Hoffnung. Du brauchst Korrektur. Und mit dieser liebevollen Korrektur geht er jetzt an seine Jugend. Er stellt die Frage, er weiß, oder vielleicht anders, ich frage mal anders. Weiß Jesus, für wem halten den Menschen oder nicht? Was meint ihr? Oder hat er keine Ahnung und möchte jetzt von seiner Jünger erfahren? Was meint ihr? Was meint ihr? Ihr könnt mit mir reden. Was meint ihr? Weiß Jesus oder nicht, für wem halten ihn jetzt Menschen oder nicht? Natürlich weiß er das. Weiß er, für wem halten ihn seine Jünger? Ja klar, natürlich weiß er. Wieso fragt er? Wenn die sowieso unverständlich sind. Versteht ihr? Er hat eine Absicht. Er hat ein Motiv. Er hat ein Ziel. Er möchte sich zu korrigieren, weil dieses Verständnis ist falsch. Deswegen verbietet er ihnen zu sagen, dass er Christus ist. Weil der ist nicht dieser Christus, an welchen sie glauben. Die Jungen haben mit ihm schon einiges erlebt, so wie Alexei schon am Anfang gesagt hat. Heilungen, Austreibungen von Dämonen und seine weisen Reden. Im Kopf haben sie sich schon mittlerweile begriffen, dass er Christus ist. Aber ihr Verständnis von Christus ist nicht richtig. Komplett falsch. Die Jünger, wie antworten die? Die einige meinen, dass du Johannes der Täufer bist. Die anderen meinen, dass du Elia bist. Es gibt auch die verstehen überhaupt nichts. Die denken, dass du ein von Propheten bist. Ja, die liegen falsch, alle. Und ihr? Wir wissen doch, wer du bist, oder? Du bist doch Christus, oder nicht? Versteht ihr, was da überhaupt abläuft? Wir wissen, wer du bist. Wir sind doch mit dir. Wir haben schon vieles erlebt mit dir. Wir wissen, wer du bist. Du bist der Christus. Du bist der Christus. Also, Rabbi, hab keine Angst. Das Volk irrt. Das ist schon klar. Wir aber wissen ganz genau, wer du bist. Du bist doch Messias, Gesalbte Gottes. Freu dich, Jesus. Du hast etwas diesen Menschen schon beigebracht. Die sind schon klug. Die haben Erkenntnis. Die wissen, wer du bist. Sie wissen, wer du bist. Halleluja. Die Reaktion Christi ist absolut anders. Wieso freut sich Jesus nicht? Schaut mal, was er sagt. 30. Vers, und er gebot ihnen ernstlich. Das heißt nicht, das ist keine Empfehlung, das ist ein Gebot, Verbot. Er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Das ist irgendwie noch erstaunlicher. Wenn sie begriffen haben, das ist ja toll, jetzt geht und verkündigt Christus. Er sagt, bitte keinem. Nicht bitte, sondern du darfst keinem von mir sagen, dass ich Christus bin. Wieso? Warum? Obwohl er weiter selbst das macht. Er weiter, schauen wir mal, wir werden auch später kommen, 34. Vers. Und er rief die Volksmenge samt seiner Jünger um sich zu sich und sprach zu ihnen. Er macht selbst das und denen verbietet. Er sagt, du darfst nicht, ihr dürft nicht. Sie können bei verschiedenen Kommentaren unterschiedliche Meinungen lesen, warum Jesus verbietet hat. Aber ich glaube, das ist das, was ich glaube, meine Überzeugung. Sie haben falsche Christus. Sie sagten, Elia, was hat Elia gemacht? Was hat Elia am meisten gemacht in seinem Leben? Wunder. Sie sagen, das ist Elia gekommen, der macht Wunder. Johannes der Täufer predigte, tut Buße und dann öffentlich gesprochen hat. Und dann sagt er, und ihr, was meint? Die anderen sagen, das ist ein von Propheten, ein neuer Prophet. Und sagt, ihr, du bist doch Christus. Sie halten sich für klug, verständlich und schlau. Jesus sieht aber selbstbewusste Menschen, die dringend Hilfe brauchen. Sie waren glücklich, dass sie verstanden haben, wer mit ihnen ist und wofür er auf der Erde kam. Nur das Wichtigste wussten sie nicht. Der Christus muss zuerst als leidender Knecht Gottes sterben und auferstehen und nun dann als triumphierendes Herrscher der Welt erscheinen, so wie wir vor einer Woche gehört haben. Wir haben kürzlich Passafest gefeiert, oder? Triumphierendes Christus. Haben wir gehört, Predigt? Leidender Knecht Gottes, haben wir gehört? Aber bevor er als triumphierender Herrscher kommt, muss er vorher leiden. Und sie haben das nicht verstanden. Erklärung Jesu erweckt Enttäuschung, 31. und 33. Vers. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsste viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten, das ist übrigens Hoher Rat, höchster Rat, also jüdischer Rat, der Entscheidungen getroffen hat, verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Erste Mal sagte er denn. Der verkündigt einander Christus. Und er redete das Wort ganz offen. Schaut mal, offen. Er redet von sich selbst offen, obwohl er denen verboten hat. Und er redet das Wort offen. Gemerkt, er redet darüber offen, obwohl er seinen Jungen verboten hat. Er korrigierte Verständnis über Messias. Mit dieser Erklärung zerstörte er alle ihre Träume. Das Volk hat einen mächtigen Messias erwartet, der römische Reich besiegt, Israel befreit und den Jungen ewigen Frieden schafft. Sie wissen ganz genau, was bedeutet Titel Sohn des Menschen. Für heutigen Christen oder überhaupt für Menschen, die nicht Juden sind und nicht in jüdischer Tradition gewachsen sind, Sohn des Menschen sagt gar nichts. Sohn des Menschen ist ein Mensch, ist ein Jünger von irgendeinem Menschen. Für Juden Sohn des Menschen ist höchster Richter, der irgendwann auf diese Erde kommt und wird Erde richten. Und ihm ist ganze Macht gegeben worden, steht das in Daniel 7. Kapitel. 7. Kapitel, 13. 14. Vers. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und der gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde von ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. An dessen Sohn des Menschen glauben sie. Juden. Glauben seine Jünger. Der ist doch Christus. Du bist doch Christus. Und wir wissen, was du machst. Du wirst hier sein Reich bauen. Und stellt mal vor, wenn er Herrscher der Welt ist, Herrscher über alle Völker, Herrscher über alle Nationen, Was meint ihr, wenn wir mit ihm zusammen immer unterwegs sind, seine 12 Apostel, was werden wir dann tun in diesem Reich? Und jetzt diese Fragen, wer ist hier unter uns der Größte? Und jetzt kommen die Fragen, kannst du mal in deinem Reich so schaffen, dass ich links und mein Bruder rechts von dir sitzt und ich links von dir sitze, die alle anderen 10, ja, ein bisschen weiter ist nicht schlimm. Hauptsache, dass wir neben dir sitzen. Die erwarten einen Messias und die denken an ein Ministerium. Versteht ihr, was ich meine? Die denken an ein Ministerium. Also er wird Kanzler und ich sein Minister, vielleicht Außenminister oder Innenminister oder wenn wir heutige Zeit nehmen. Wahlen sind auch unterwegs, also vor uns stehen. Er sagt, Moment, ich muss sterben. Und die sagen, nein, 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 du sollst herrschen. Und wir bereiten uns vor zu dieser Herrschaft. Jesus nennt sich selbst als Sohn des Menschen und behauptet etwas anderes, als seine Jünger unter diesem Titel verstehen. Er sagt, dass Messias ganz anders weggehen muss, damit die Menschen wahre Befreiung erleben können. Muss Christus der Weg des Leidens, Todes und Auferstehung gehen. Und Befreiung nicht von menschlichen Bedrängnissen, sondern von Sünde, Stolz und Arroganz gegenüber Gott. Steht in Römer 5. Kapitel. Wir sind gottlos. Also wir waren, die Christen waren gottlos, kraftlos, Sünder und Feinde Gottes. Von dem wird er uns befreien. Die Jünger können es einfach nicht begreifen. Es passt überhaupt nicht zu ihren Plänen. Ich habe so ein Bild jetzt vor mir. Ich weiß nicht, wie oft fährt ich hier Bus und Bahn, so öffentliche Verkehrsmittel. Damals in Russland bin ich oft gefahren, also ich habe kein Auto gehabt, viele Jahre, muss man viel fahren. Das ist so meistens in russischen Bussen, also Bussen, Bahn und Bus, da meistens Menschen sind gestanden da. Also die Plätze sind schnell belegt und viele stehen. Und ich habe so einen Eindruck, dass es fährt ein Bus Richtung Jerusalem und der hat Nummer C1. So wie hier C1, ja, das ist Richtung Jerusalem. Und in diesem Buch fährt Jesus, ja, und fahren seine Jünger. Und die begreifen mittlerweile, dass sie im falschen Bus sind. Also der nicht Richtung Una, sondern Richtung Dortmund fährt. Und so begreift er, wir fahren doch nach Dortmund. Der sagt, nee, nach Una. Wie nach Una? Ich bin doch in C1 gestiegen. Ja, aber C1 hat zwei Richtungen. Und dann manche Leute sagen, ja, okay, danke schön, dann fahre ich in andere Richtung. Ja, und dann wendet sich und fährt den gleichen Bus in andere Richtung. Und denkt, wenn er anders guckt, dass der Bus auch in andere Richtung fährt. So habe ich so ungefähr ein Bild, was hier bei dieser Geschichte abläuft. Sie fahren, die gehen alle zusammen Richtung Jerusalem und er sagt, welche Ziele habt ihr da? Christus! Er sagt, ja, er muss erstmal sterben. Reaktion von seinen Jüngern. Was sagen die? 32. Vers, zweite Hälfte. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Matthäus 6:22 ist noch interessant. Also Markus hat dafür keine Zeit. Dynamik ist da. Der muss Wahrheiten weiterbringen. Deswegen schreibt nicht so ausführlich. Matthäus hat Zeit und schreibt für Juden. Und er schreibt, was er sagte. Da nahm Petrus ihn beiseite, Matthäus 6:22, und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schöne dich selbst. Das widerfahre dir nun nicht. Es passt nicht. Es passt nicht zu meinen Vorstellungen von Christus, dass mein Christus sterben wird. Es passt zu mir nicht. Mein Christus darf nicht sterben. Ich habe andere Pläne mit ihm. Habt ihr Pläne mit Jesus? Vielleicht hat ein oder andere von euch Predigten gehört und deswegen Buße getan. Wenn du Buße tust, wenn du dich bekehrst, dein Leben wird sich verändern. Jesus wird alle deine Probleme lösen. Du wirst reich, berühmt, dir gelingt alles und deine Gesundheit wird auch top sein. Du musst nur richtig glauben. Vielleicht habt ihr gehört. Vielleicht hat einer oder andere von uns deswegen Buße getan. Und er denkt, Jesus, wann geschieht das? Es geschieht. Bisschen später. Wenn wir bei ihm sind, sind wir reich, berühmt und heil. In den himmlischen Regionen. steht in Epheserbrief, 2. Kapitel. Da sind Erwarten an uns. Also manche haben von uns Geld, andere nicht so viel, aber da erwarten an uns himmlische Schätze. Reaktion der Jünger, komplette Enttäuschung, völlige Enttäuschung. Scheint so zu sein, ob Petrus um Jesu Wohl sich kümmert. Christus ist wieder einander Meinung. Er ermahnte Petrus mit schrecklichen Worten, sie scheinen unangenehm und unhöflich. Manche sagen, ich kann mir so einen Christus gar nicht vorstellen. Was sagt Christus an Petrus? 33. Vers. Wie antwortete er? Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ängstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wolltet ihr auch so eine Antwort hören von eurem Pastor, wenn ihr mit menschlichen Gedanken kommt? Dann stellt mal vor, er kommt zu Pastor und redet, hey, ich habe Probleme, ich weiß nicht, wie ich das lösen kann, ich habe kein Geld, hier habe ich Schmerzen und so. Und dann sagt er, weich von mir, Satan, du denkst an Menschliche, nicht an Göttliche. Wie reagiert ihr? Habt ihr Spannung, ist schon da? Du, ich habe eine andere Antwort gewartet. Ich glaube mal, Petrus hat auch eine andere Antwort gewartet. Ich glaube auch, dass er was anderes hören wollte damals. Nicht das, was er sagte. Und ich kann mir vorstellen, wie Petrus damals stand. Ich bin doch der Satan. Was redest du überhaupt? Ich möchte, dass dir gut geht, dass du gesund bleibst, deine Herrschaft ewig stehen, dass sein Name verherrlicht wird. Ich bin dabei zu sterben, sagt er später, ja. Er sagt, weiche von mir weg. Du bist doch der Satan. Du bist doch der Satan. Das ist sehr unhöflich. Ich sag mal so, sehr unhöflich. Das ist, der Bruder macht, so redet ein bisschen unhöflich, ja. Das ist nicht gut. Er offenbart ihnen das höchste Ziel seines Kommens und sieht in diesem Moment hinter Petrus Worte, hinter Petrus Worte Satans Ideen. Genau mit diesen Ideen hat Satan ihn versucht in der Wüste. Was hat er ihm gesagt? Matthäus 4, 8 bis 10 werden wir nicht lesen. Schreib mal einfach auf. Gewinne die Welt, ohne dein Leben dafür einzusetzen. Du kannst die ganze Welt gewinnen und musst nicht sterben. Unterwerf dich mich. Fertig. Ich gebe dir Macht über alle Welt, über alle Länder oder alle Nationen über die ganze Welt. Du musst nicht sterben. Und genau das sagt hier Petrus, brauchst nicht zu sterben. Wir brauchen dich lebendig, nicht tot. Und deswegen sagt er, geh, weiche von mir weg. Ich habe schon mit dir einmal schon geredet. Ich habe diesen Ideen schon gehört. Ich weiß, was du willst, aber ich habe einen anderen Weg. Ich habe einen anderen Weg. Noch erstaunlicher sind andere Worte, Jesus, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Jesus verbindet Satans Ideen mit menschlichen Gedanken. 8. Kapitel Römerbrief, könnt ihr nachlesen. Das ist auch sehr interessant in diesem Zusammenhang. Habt ihr darüber schon nachgedacht, dass menschliche Gedanken und Satans Ideen hier in diesem Text auf gleicher Ebene stehen? Menschlich zu denken gleicht Satans Ideen zu haben. Wie oft hören Leiter in der Gemeinde oder Mitarbeiter in der Gemeinde, ich weiß nicht, ich frage mal euch, müsst ihr auch nicht antworten, solche oder ähnliche Worte. Schone dich, sei nicht so fanatisch in deinem Dienst. Kümmere dich um deine Gesundheit. Das ist doch alles richtig oder falsch? Sei nicht so fanatisch. Weißt du warum? Weil solche Fragen stellen Menschen, die verstehen, dass ich bin nicht so fanatisch bin. Die möchten, dass wir auch so tote Fischen gleichen. Deswegen kommen die zu uns und sagen, sei nicht so fanatisch. Schone dich. Wieso widmest du dein Leben so fanatisch an Christus? Nein, weil Leute, hütet euch von solchen Worten. Betet am besten für eure Diener und Leiter, egal welche Leiter, Kinderstunde, egal welche Leiter hier in der Gemeinde ist, Hausmeister oder egal welche Leiter, irgendeine Verantwortung hat in dieser Gemeinde. Betet am besten für ihn und macht sein Leben oder ihr Leben schöner, leichter. Aber nicht mit solchen Worten, schone dich. Wenn er sich schont und wenn alle Mitarbeiter oder Leiter in der Gemeinde sagen, ach, ich habe auch mein eigenes Leben, ich brauch einen Tag Ruhe. 23. April, ich komme einfach nicht zu der Gemeinde. Schaut mal, was wir heute hier erleben. Plötzlich haben alle gleich eine Idee bekommen, am gleichen Tag nicht in der Gemeinde zu erscheinen. Dann ist vorbei mit Gottesdienst. Aber hier verbirgt sich die Antwort auf die Frage, warum so viele Christen so unglücklich, leer und enttäuscht sind. Warum viele unter uns unter Depressionen und Stress leiden. Warum wir so ständig am Murren und am Jammern sind. Wir sind unzufrieden und enttäuscht, genauso wie Petrus. Er will so nicht leben, weiter so nicht leben. Er ist mit Jesus nicht einverstanden. Das passt nicht zu seinem Leben. Er will einfach das nicht. Warum tust du nicht, was ich will? Warum tust du meine Wünsche nicht? Erledigst du meine Wünsche nicht und meinen Willen nicht? Weil viele von denen von Jesus genau wie damals seine Jünger enttäuscht sind, also viele von uns sind enttäuscht genauso wie damals die Jünger. Wir haben Evangelium gehört, wir haben Buße getan, wir haben auch angefangen, Jesus zu dienen, aber mit eigenen Vorstellungen. Ich möchte dadurch mehr Wohlstand, guter Mann oder eine gute Mann oder gute Frau, gläubige Kinder, super Job, Heilung. Leute, ich habe selbst so viele Enttäuschungen erlebt in meinem Leben, weil ich wollte, ich dachte, dass meine Kinder genau sofort Buße tun und Christus nachfolgen. Geschieht nicht mit allem. Und dann kann sie sich enttäuschen und sagen, tue ich was falsch? Vielleicht habe ich was falsch denen beigebracht. Vielleicht mein Leben ist falsch. Mein Leben ist sowieso falsch. Ich kann nie Jesu Bild auf dieser Erde widerspiegeln. Ich bemühe mich und kann mich anstreben, aber ich kann hundertprozentig seinen Willen nicht tun. Wir kommen zu Christus und wir denken, ja, ich werde heil, ich kriege einen super Job, meine Kinder werden so, wenn ich Buße tue, meine Kinder werden sofort gläubig. Wie viele und wie oft habe ich mit Frauen gesprochen, dessen Männer, oder in diesem, wie sagt man auf Deutsch, die ungläubige Männer haben. Ich gehe seit 20 Jahren in die Gemeinde, ich bete und er tut nicht, er bekehrt sich nicht, es kommen Enttäuschungen. Christus hat keinem versprochen, dass sofort alle unser Wunsch erledigt hat. Er hat seinen Plan. Und oft unser Plan passt zu seinem Plan überhaupt nicht. Wenn Jesus unsere Vorstellungen nicht erfüllt, fallen wir oft ganz tief in die Enttäuschungen. Ich bin mit Gott nicht einverstanden. Ich habe einmal mit deiner Schwester gesprochen. Sie war schon, sag mal so, für Heirat ziemlich alt. Ich sag mal vorsichtig so. Und sie hat keinen Ehemann bis jetzt noch gefunden aus christlichen Reihen. Und sie hat gesagt, ich bin mit Gott nicht einverstanden mit meinem Leben. Er gibt mir keinen Ehemann. Ich werde zur Gemeinde nicht kommen und sein Wort nicht lesen und ihn nicht anbeten. Schrecklich. Schrecklich. Kriegt man Gänsehaut und kriegt man Kälte, wenn man sowas hört. Johannes 15, 16 bis 17. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf das ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt auf das, was irgend ihr dem Vater bittet werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Jesus ist Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller in diesem Film, im Film unseres Lebens. Es dreht sich in dieser Welt nicht um mich und meine Vorstellungen. Der Frucht soll genauso aussehen, wie es Jesus will, nicht wie ich will. Er bestimmt, was ich wünschen soll. Das ist der Schlüssel der Erfüllung. Schaut mal, wie oft diese Stelle wird zitiert. Jesus gibt alles, was ich will. Ah ja, alles, was ich will. Aber wenn ich will das, was er will, dann ja. Mein Wille muss komplett im Unterordnen. Ich sollte genau das wünschen, was er wünscht, so wie wir diese Kindergeschichte gehört haben. Diese Frau, die hat einen Wunsch gehabt, Barmherzigkeit heißt dieser Wunsch, Mitleid. Und sie hat gesehen, ein Junge, der weint. Was würde Jesus tun, wenn er einen weinenden Junge sieht? Was würde Jesus tun? Genau das hat diese Frau getan. Und deswegen hat Gott gewirkt.
weil hinter dieser Frau steckt der Charakter Jesu. Sie hat gesagt, ich möchte diesem Jungen helfen. Was willst du? Passt eins zu eins. Genau das kann ich ihm geben. Mein Mann ist Arzt. Der Arzt, der seine Schwester heilen kann. Das, was wir in dieser Geschichte gehört haben. Wenn du genau das willst und ich genau das möchte, was Jesus will oder was er möchte, dann natürlich gibt er uns alles. Selbstverständlich. Jesu ruft, bringt die Klarheit der Nachfolge. Letzte Verse 34, 38 lesen wir. Und er rief die Volksmenge samt seiner Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Eins. Zweitens. Und nehme sein Kreuz auf sich. Und drittens, und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um das Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meine und meine Worte schämt, unter dessen ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und dann lese ich noch einen Vers aus dem Kapitel 9. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und weiter, einige von denen sehen Reich Gottes, worüber er spricht. Jesu Ruf bringt die Klarheit der Nachfolge. Jesus hört nicht auf. Nachdem er sein Werk erklärt hat, ruft er Menschen, ihm auf diesem Weg nachzufolgen. Hier beschreibt Jesus seinen Weg, die Bedingungen und das Ziel. Seine Jünger möchten das Reich auf der Erde sehen. Jesus will sie zu einem anderen Reich vorzubereiten. Und er zeigt ihnen in den nächsten Versen dieses Reich, 9. Kapitel von 2 bis 9. Sehen Sie, verherrlichten Jesus, also Reich Gottes auf der Erde, so ein Stückchen von Reich Gottes. Aber bevor sie das Ziel erreichen, sollte Nachfolger Christi etwas für ihn tun. Er gibt die Klarheit, klare Bedingungen. Ich brauche keinen Halbgläubigen. Entweder werdet ihr unter menschlichen Gedanken Satan dienen oder unter meinen Worten dessen Christen verherrlichen, den ich euch vorgestellt habe. Wie gesagt, viele heutige Christen sind schwach und unglücklich. Sie suchen nicht den Jesu Willen, sondern nach eigenen. Verleugne sich selbst, ist fremd für uns. Für jeden Mensch ist fremd. Für jeden heiligen Christ ist fremd. Wenn du ein heiliger Christ bist, liest die Bibel, dienst Jesus und bin nicht enttäuscht. Dieses Wort, verleugne dich selbst, ist fremd für jeden Menschen. Das können Menschen tun, nur um Jesu Willen, um sein Evangelium. Ich möchte was sagen jetzt in meiner Verteidigung, aber werde schweigen. Warum? Zum Beispiel. Wie oft tun wir unser Willen, wie oft verteidigen wir uns, wie oft streiten wir und da kommen Konflikte jeglich, alle möglichen Konflikte als Folge. In der Familie, in der Gemeinde, auf der Arbeitsplatz, wird so wie ich gesagt habe. Ich muss noch dies und jenes. Ich will. Ich lasse es nicht zu. Ich weiß selbst besser. Wie oft hören wir selbst von uns, nicht von Nachbarn, nicht von Frauen, nicht von Männern, von uns selbst, wie oft hören wir solche Worte. Ich habe gesagt, ich weiß, ich will. Ich lasse es nicht zu. Mit mir darf man so nicht reden. Wow. Jesus widerspricht das. Und ähnlich ist mir ganz klar geworden. Du musst nur eins. Ich nehme mein Kreuz und gehe nach Jerusalem. Willst du mir nachfolgen? Ja, dann nimm dein Kreuz. Auf meinem Kreuz wirst du nicht hängen. Nimm dein Kreuz, nimm auf dich und folge mir nach. Moment mal, was wollten wir in Jerusalem jetzt bauen? Ministerium? Er sagt, Ministerium aus Holzen. Da werden nur Holze stehen und an diesen Holzen werdet ihr auch da gekreuzigt. Ich auf meinem Kreuz, an meinem Kreuz und jeder von euch auf eure Kreuzen. Gute Zukunft, ja? Perspektive, toll. Das passt überhaupt nicht zu Jungen. Überhaupt nicht. Nehme sein Kreuz auf dich. Und dieses Kreuz ist wirklich Kreuz aus Holz. Und heißt nichts anderes, als bereite dich für den Spott, Beleidigung und Verwerfung vor. Wie oft höre ich von Gläubigen, wenn ich dies und jene sage, werde ich von der Arbeit, Studium oder einer Gruppe rausfliegen. Nein, ich darf sowas nicht sagen. Ich darf meinen Jesus nicht bezeugen. Jesus sagt, wenn du aber verschweigst, wer ich bin, dann wirst du aus dem Reich den Himmel rausgeschmissen. Wie diese Perspektive scheint und klingt. Ich weiß, worüber diese Menschen reden, besonders Jünger, die Studierende oder bei der Arbeit. Nee, ich darf so nicht nah am Menschen treten. Nee, ich darf nicht mein Jesus. Nee, wenn ich das und jenes und dies und das sage, nee, wie werden die reagieren? Genau so werden die reagieren. Verspotten, bedrohen, verwerfen und rausschmeißen. Weil denen nicht passt. Aber vielleicht ein oder andere unter denen sagt, was hast du gesagt? Ich habe nie in meinem Leben Evangelium gehört. Nie in meinem Leben Evangelium gehört. Ich habe gestern gehört, wie ein Pastor evangelisiert. Er fährt von Dorf zu Dorf, klopft einfach in ein Fenster an, kommt irgendein Mensch, sagt, ich möchte essen, gib mir was zu essen. Er sagt, du siehst gut aus, hast ein tolles Auto. Hast du kein Geld? Nein, Geld habe ich möchte essen. Er sagt, nun fahr doch zu einem Café oder zu einem Restaurant und isst. Nein, ich will bei dir essen. Ich kann zahlen. Wieso bei mir? Und einfach, ich will bei dir essen. Gib mir Essen. Warum möchtest du bei mir essen? Weil ich essen will. Und dann Leute fangen an, zu überlegen. Und dann zwei andere haben auch mitgehört. Also die Nachbarn haben gehört. Und dann sind die durch dieses Dorf gegangen und haben gesagt, ey Leute, da ist irgendein Verrückter zu unserem Nachbar gekommen. Warum? Der will unbedingt da essen, obwohl der diese Menschen überhaupt nicht kennt. Und dann lässt er ihn rein und sagt, vielleicht möchtest du ein bisschen Tee. Nein, ich will Fleisch essen. Ich will essen. Gib mir was Tolles zu essen. Ja, und dann sagt er, nimmt er Geld. Ich habe Geld, ich werde alles bezahlen. Ja, toll. Dann haben die Messen gegeben und Fragen gestellt und dann hat er angefangen, Evangelium zu erzählen. Und die Nachbarn sind auch dazugekommen, vor eineinhalb Jahren. 15 haben das mitgehört. Nach eineinhalb Jahren ist eine Gemeinde entstanden mit 18 Mitgliedern. Ich will essen. Er schämt sich nicht. Er hat vieles erzählt, er sagt, genau welche Dorf, welche Stadt kann man überprüfen. Das ist nicht so Floskeln, was er erzählt. Ich will essen. Und er will eigentlich Evangelium erzählen. Und auf diese Art und Weise, verrückte oder komische Art und Weise. Er schämt sich nicht. Er hat keine Angst, dass er rausgeschmissen wird. Obwohl diese Bedingung auch da ist. Jesus ist für mich gestorben, nicht deswegen, dass ich als Verlierer und Jammer auf dieser Erde lebe. Was für ein Zeugnis für Ungläubigen, wenn sie an mir einen unglücklichen Mensch, der versucht, auf dieser Erde zu existieren, sehen. Was denken die über mich? Unser Nachbar ist Christus, geht zur Gemeinde, liest die Bibel, aber mit dem kannst du nicht reden. Der ist ständig am Jammern. Oft gleichen wir tote Fische in einem Fluss. Unterdessen stellt man, lies mal, was da steht, macht 30 Vers. Unterdessen ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Oft gleichen wir dieses Geschlecht, ich auch. Wir leben in Menschenfurcht und erledigen lieber oder leider am liebsten Wille der Welt oder unser Wille oder Satans Wille, wie Jesus sagt, als Jesu Willen. Mein Lieben, Jesus hat nicht dafür sein Leben hingegeben. Er ist nicht dafür gestorben, dass wir als Verlierer hier auf dieser Erde leben. Selbstbewusste Verlierer, wie hier seine Jünger aussehen. Johannes 10:10-11. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir sind wiedergeborene Gewinner. Ja, manchmal verlieren wir. Ja, tun wir Sünde. Ja, tun wir Buße auch. Aber wir müssen aufstehen, weitergehen. Das geht nicht. Jesus sagt, folge mir nach. Er sagt nicht, ich werde dir nachfolgen, egal wo du hingehst. Habt ihr irgendwann gelesen im Evangelium? Tu, was du willst und ich werde immer bei dir sein. Er sagt, tu meine Wille und dann bin ich bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Leute, wir sind Schafe, aber in uns lebt Löwengeist, die Nachname Löwen. Das ist so toll, ich habe heute diese Gedanken hinter dir bekommen. Löwen, kann man Evangelium predigen mit diesem Nachnamen? Du bist Löwen, ah, Löwen. Ja, weißt du, warum ich Löwen heiße? Weil mein Jesus ist Löwe aus dem Stamm Judas. Er hat mich gerettet und wird kommen und diese Welt richten. Bist du da mit mir dabei oder mit denen, die auf ewig verloren gehen? Nur mit Nachname kann man schon Evangelium predigen. Oder schämen wir uns? Ah, was würden Leute denken? Ich weiß, ich schäme mich auch. Ich habe in meinem Leben so oft Möglichkeit gehabt, Menschen über Jesus zu erzählen. Ich habe dringenden Wunsch in mir gehabt und bin vorbeigegangen. Einfach aus Angst, aus irgendwie Panisch. Was? Ja, wir sind so, wir sind Schafe. Aber denk dran, in uns lebt ein Löwengeist. Geist der Löwe. Aus dem Stamm Judas. In uns lebt das Geist Gottes, der uns befähigt, den Wille Gottes zu suchen und zu tun. Deswegen nehmen wir Zeit und studieren die Bibel. Deswegen gehen wir zu den Bibelstunden, obwohl wir nach der Arbeit und Studium müde sind. Weil wir mehr und mehr seinen Willen erfahren möchten und ihm zeigen möchten, dass wir wirklich seine Nachfolger sind. An welchen Christus glaubst du? Steht die Frage an alle von uns, an mir auch. Welcher Christus ist dein Christus? Du aber, für wen haltest du Jesus? Also wir haben in dieser Geschichte ein liebevolles Herz Jesus gesehen, der um eigene Menschen sich kümmert und sich nicht im Stich lässt. Jesus investiert in ihr Leben so viel Zeit, Energie, Geduld und Liebe, die er keinem auf der Erde widmete. Eigene Jünger. Heute sind wir in der Reihe, Jesu Frage zu beantworten, an welchen Christus glauben wir? Ihr aber, für wem haltet ihr mich? Wenn die Antwort lautet Christus, dann gilt für uns Folgendes. Ein klares Bekenntnis über Christus in der Welt ablegen, seinen Willen kennen und eigenen seinen Willen hundertprozentig einpassen, Christus mit absoluter Hingabe ohne Wenn und Aber nachzufolgen. Nur dann werden wir keine Enttäuschung erleben. Nur dann unser Leben wird unabhängig von äußerlichen Umständen blühend. Leute, ich weiß, dass Christen leiden unter Depressionen. Es gibt auch in der Bibel Menschen, die unter Depressionen gelitten sind. Aber in Russland haben Depressionen damals ganz schnell geheilt. Hacke in der Hand und auf dem Feld. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Ja, ich weiß, das braucht man 20 bis 30 Treffen. Das kann man jahrelang reden mit Menschen, die unter Depressionen leiden. Aber es ist wirklich so. Fängt an zu dienen. Fängt an, Jesus zu dienen. Fängt an andere Menschen zu denken. Nicht an sich selbst. Nicht an meine Leiden. Nicht, wie man andere mit mir ungerecht handelt. Nein, denkt man an alle anderen, so wie diese Frau, was wir heute gehört haben. Es gibt viele Weinende. Es gibt Menschen, die schlimmer sich fühlen als du. Ich habe hier Schmerzen seit Jahren im rechten Bereich. Als ich über eine Schwester gehört habe, welche sie Schmerzen gehabt hat. Als ich höre mal ganz oft hier von vorne, es gibt Brüder, die unter Krebs leiden, welche die Schmerzen und haben gesagt, was sind meine Schmerzen im Vergleich mit dessen Schmerzen? Fängt an zu dienen. Geh Jesus nach, folge ihm nach. Verleugne sich selbst. Sag, was willst du, dass ich für dich tue? Was möchte ich? Nimmt einfach einen Bleistift und geht einfach in der Gemeinde unter Menschen und fragt, Bruder, sag mal, mit welchen Bedrängnissen, mit welchen Schmerzen, mit welchen Gedanken, mit welchen Gedanken kämpfst du? Ja, ich habe dies und dies. Nimm einfach Bleistift, schreib einfach dies, sag, ganze Woche werde ich für dich beten. Ich zwinge mich, für dich zu beten. Ich will nicht. Ich habe andere Probleme, mein Wille ist ganz anders. Ich zwinge mich, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte für dich beten. So ein triviales Beispiel. Dann kennt ihr einander besser. Und dann dienen wir sofort. Nur dann werden Menschen in uns Christus erkennen. Nur dann wird durch uns Christus und sein Werk verherrlicht. Jesus Christus braucht enttäuschte Helden, aber nicht selbstbewusste Verlierer. Enttäuschte Helden können Christus dienen. Selbstbewusste Verlierer können es nicht. Deswegen, ich möchte, dass wir wirklich an diese Worte Jesu denken, ich möchte, dass wir weiter diese Woche dieses Evangelium lesen. Vielleicht was vorher steht, vielleicht weiß nachher. Und denkt immer und sucht immer da Jesus, wie er liebevoll seine Menschen korrigiert. wer liebevoll seinen Menschen erklärt, wer er ist und warum sie enttäuscht sind. Warum haben wir kein erfülltes Leben? Jesu nachzufolgen ist ganz einfach, aber ist auch zugleich ganz schwierig. Möge Gott uns alle segnen. Beten wir? Wir stehen auf und beten. So. Vater, danke dir für Jesus. Danke dir, dass du Messias, der Gesalbte, auf diese Erde geschickt hast. Danke dir, dass wir vor einer Woche, ganze Woche lang, Auferstehung, Tod und Auferstehung Christi gefeiert haben. Und in vielen Gemeinden, nicht nur in dieser Gemeinde. Wir haben vielleicht viele Bibelstellen gelesen, viele Lieder gesungen. Wir lieben dich, Jesus. Wir möchten hinter dir folgen. Aber uns geschieht es nicht immer so. Wir gleichen oft uns diesem Petrus, der nun an sich selbst denkt und an eigene Wünsche, an eigene Wille. Ich bitte dich, korrigiere uns mit durch dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Du bist selbst die Wahrheit, der Weg und das Leben. Korrigiere uns. Lass uns, dass wir dein Wort lesen, dass wir es studieren, dass wir liebevoll zu deinem liebevollen Wort kommen und sagen, Jesus, hilf mir. Ich habe gesündigt. Ich tue nicht das, was du willst. Ich habe Angst. Ich schäme mich dein Evangelium. Aber ich weiß nicht, wie kann ich das überführen? Wie kann ich das ändern? Verändere mich durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Und du wirst sicherlich zu uns reden. Du wirst sicherlich zu uns sprechen. Du wirst sicherlich uns ermutigen, trösten. Du bist der Tröster. Du bist Messias. Du bist unser Herr. Du bist unser Gott. Wir lieben dich und möchten dir noch mehr lieben. Noch mehr uns widmen. Und noch mehr hinter dir laufen und nicht schämen dich und dein Evangelium. Dass wir wirklich begreifen, dass in uns dein Geist lebt. Und wir sollen uns als Schafe hier verhalten auf dieser Erde, in denen dein Geist lebt. Danke dir für dein Wort, dass du dein Wort gelassen hast. Und danke dir für alles, was du für uns getan hast am Kreuz von Golgatha, dass wir dies immer vor Augen haben und hinter dir laufen. Amen.